Wir haben heute eine Stelle, die über die Gemeinde spricht, obwohl es auf den ersten Blick so aussieht, als würde der Herr über Israel sprechen, aber wir werden sehen, und wir wissen das aus dem Neuen Testament, wie diese Stelle, wie dieser Abschnitt zitiert. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass es eine Verheißung ist für Gottes Volk, also größer als Israel, sondern für den neuen Bund, für die Gemeinde. Ein sehr bekanntes Thema schon für uns in Jesaja. Wir haben ja im Kapitel 53 den Knecht Gottes gesehen, den leidenden Messias, der sich geopfert hat für uns, der unsere Schuld getragen hat, der gestorben ist, der begraben wurde, der auferstanden ist. Und im Vers 10 haben wir gelesen, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen und wird seine Tage verlängern, und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Also Jesus, der verheißene Same der Frau, wenn man die erste Prophetie in der ersten Mose denken, wo Gott dem Satan gesagt hat, der Nachkomme der Frau, du wirst ihm zwar die Verse schlagen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Und wir wissen, dass dieser Same, dieser Nachkomme der Frau, viele Nachkommen haben wird, geistlich gesprochen natürlich hier, die Erlösten, die Geretteten. Und darum geht es eigentlich jetzt im Kapitel 54. Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und die verödeten Städte besiedeln. Bild, was wir schon im Kapitel 49 gesehen haben, wo er über das Land gesprochen hat und gesagt hat, das Land wird zu eng sein für alle eure Nachkommen. Schafft Raum. Ähnliches Bild hier, das Bild von einem Zelt. Vielleicht könnten wir an das Heiligtum denken oder vielleicht einfach auch nur an die Art und Weise, wie die Leute damals gelebt haben. Es waren Nomaden, haben in Zelten gelebt, und er spricht hier zu einer Unfruchtbaren. Und das war damals echt eine Tragödie, wenn eine Frau unfruchtbar war, das war eine große Schande. Leute haben geglaubt, du bist von Gott geschlagen und von Gott bestraft, wenn du keine Kinder haben kannst. Und natürlich haben Kinder bei der Arbeit mitgeholfen, waren auch die Altersvorsorge und überhaupt im Denken Israels Nachkommen zu haben, den Stammbaum am Leben zu erhalten, den Namen unter den Stämmen Israels am Leben zu erhalten, das war eine ganz wichtige Sache. Und deswegen eine unfruchtbare Frau, ja, die war ganz schlecht dran. Leute haben auf sie runtergesehen und sie selbst war wahrscheinlich auch deprimiert und hat sich vom Herrn verlassen gefühlt, hat sich geschlagen gefühlt. War eine Schande. Aber hier Gottes Wort an eine Unfruchtbare. Freu dich, jauchze. Denn du wirst Nachkommen haben. Erweiter dein Zelt. Du wirst keinen Platz mehr haben. Du brauchst mehr Platz, so viele Kinder wirst du haben. Und wir wissen, dass es ein Wort ist an Gottes Volk allgemein. Denn Paulus zitiert diesen Vers 1 in Galaterbrief Kapitel 4, Vers 27. Und in Galater 4 zieht Paulus diesen Vergleich zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund und er wendet diesen Vers auf die Gemeinde an, also auf den neuen Bund. Neuer Bund wird mehr Nachkommen haben, mehr Nachkommen sehen als Gottes Volk unter dem alten Bund. Und die Verheiratete im Alten Testament, das war das Volk Israel, das war die Frau Gottes, die Braut Gottes sozusagen. Aber die Einsame, der wir hier im Vers 1 lesen, das waren die Heiden, das waren die, die fern waren von Gott verlassen waren, die keinen geistigen Ehemann hatten, in dem Sinn, zumindest nicht den wahren, nicht den richtigen. Und darüber spricht er hier. Die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, war das sicher wahr. Am Anfang gab es eine große Erweckung unter den Juden. Mhm. Petrus hat gepredigt zum Pfingsten. 2000 haben sich bekehrt. Am nächsten Tag, glaube ich, 5000, gell? Oder ein wenig später. Und dann kam Verfolgung und Gemeinde ist rausgegangen. Und auch innerhalb des ersten Jahrhunderts haben die Heidenchristen, die Judenchristen bei Weitem überflügelt. Also die Söhne der Einsamen sind viel zahlreicher geworden als der Verheirateten. Und ich glaube, es ist ein geistiges Wort auch für uns. Manchmal fühlen wir uns unfruchtbar und trocken. Und ich meine, wir gehen so durch diese Zeiten auch, manchmal, wo wir uns frisch fühlen und fruchtbar fühlen, und dann haben wir Zeiten in unserem Leben, wo wir ja irgendwo nicht so das tolle Gefühl für den Herrn haben. Und ich meine, ich fühle mich heute krank, ich fühle mich nicht besonders emotional, wo wir uns nicht fruchtbar fühlen. Aber er sagt hier, der unfruchtbaren Juble, brich in Jubel aus, jauchze, denn du wirst Frucht bringen. Und ich denke, das ist ein gutes Wort an uns auch, wenn wir durch diese Zeiten gehen, wo wir uns trocken fühlen, wo wir uns unfruchtbar fühlen, in dem Sinn, eine ganz praktische Sache, die wir tun können, ist den Herrn zu preisen und den Herrn zu loben im Glauben als Glaubensschritt. Und das ist was, was wir in den Psalmen ganz oft sehen, dass der David anfängt zu jammern und zu klagen und er klagt Gott sein Leid. Hier, ich werde verfolgt und mit mir ist es aus und wo bist du her und ich spüre dich nicht und meine Seele ist trocken in mir und so weiter und so fort. Und dann entscheidet er sich aber, Gott zu loben. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und während er den Herrn lobt und preist und auf ihn schaut, sehen wir, wie sich seine Gefühle auch verändern und seine Sichtweise sich verändern und wo seine Seele wieder erfrischt wird und erneuert wird, die Kraft erneuert wird. Und so ist es auch bei uns. Also manchmal ist gerade, wenn wir uns nicht danach fühlen, Gott zu loben und zu preisen, genau das ist das Beste, was wir tun können als Glaubensschritt. Schon zu jubeln, zu jauchzen, bevor wir es noch sehen können oder bevor wir uns danach fühlen. Und ich meine, das sehen wir immer wieder in der Bibel, dass wir im Glauben leben müssen und nicht im Schauen. Und auch Beispiele in der Bibel. Ich denke zum Beispiel, ich meine, David haben wir schon erwähnt in den Psalmen, da sehen wir das oft. Ich kann an König Josaphat denken in 2. Chronik 20, wo sie bedrängt werden von den Ammonitern, die Feinde ziehen her und er schreit aus zu dem Herrn und der Herr sagt ihm, hier ist die Strategie. Schick nicht die Soldaten den Feinden entgegen, sondern das Lobpreisteam. Militärisch gesehen, völlig falsch, keine Chance. Aber das war Gottes Strategie, die Lobpreiser voranzuziehen. Und sie sind den Feinden entgegengezogen mit Lobpreis. Und dann hat Gott die Feinde geschlagen oder sie haben sich selber geschlagen. Er hat sie verwirrt auf jeden Fall. Während die gelobt und gepriesen haben, hat der Herr das Werk vollbracht. Aber es war erstmal ein Glaubensschritt. Ich meine, manchmal sagt uns Gott so etwas. Tu etwas, was völlig gegen deinen Instinkt ist oder gegen dein Gefühl gerade ist. Mach einen Schritt im Glauben. Lobe den Herrn, preise den Herrn. Und oft folgen unsere Gefühle dann unseren Entscheidungen nach. Und diese Ausrichtung auf den Herrn. Oder ich könnte an die Weisen aus dem Morgenland denken. Und da lesen wir auch in Matthäus 2, haben sich erkundigt nach dem Messias und da lesen wir auch, sie frohlockten und sie jauchzten. Warum? Weil sie den Stern gesehen haben. Also sie haben noch nicht mal Jesus gesehen oder den kommenden König, den Messias, den sie erwartet haben, aber sie haben den Stern, sie haben die Verheißung gesehen und sie haben den Herrn dafür gelobt, bevor sie es noch mit eigenen Augen gesehen haben. Also leben im Glauben, Schritte im Glauben machen. Vers 4, fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen. Sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Also erst eine unfruchtbare, jetzt eine Witwe, eine unfruchtbare Witwe, das Bild. Und dann sagt er weiter, denn dein Gemahl ist ein Schöpfer. Herr der Herrscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde wird er genannt. Denn wie eine entlassene und tief gekränkte Frau hat dich der Herr gerufen. Also hier eine unfruchtbare, eine Witwe, jetzt eine entlassene, eine Geschiedene, die irgendwie nicht gut genug war für einen Ehemann, also eine abgelehnte. Versetz dich da mal rein, eine tief gekränkte Frau. Ihre Gefühle sind verletzt, sie wurde abgelehnt, sie hat wahrscheinlich keinen großen Selbstwert mehr oder Selbstwertgefühl. Aber der Herr hat dich gerufen und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht ein Gott. Also Gott sagt, ich werde dich als Frau annehmen. Letztendlich, ich werde dich heiraten, du Unfruchtbare, du Witwe, du Verstoßene. Also du wirst einen Ehemann haben und nicht irgendeinen, sondern den Besten. Dein Gemahl ist dein Schöpfer. Dein Erlöser ist der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und das ist ein Vers für jeden, der sich abgelehnt fühlt von Menschen oder gekränkt fühlt oder verletzt fühlt oder einsam fühlt. Gott liebt dich und Gott will dich. Wir dürfen in Jesu die Braut Christi sein, Gottes Frau. Und den Frauen wird das natürlich einfacher fallen, sich da rein zu versetzen. Aber er ist unser geistlicher Partner. Er ist der, für den wir geschaffen sind. und kein Ehemann oder keine Ehefrau kann deine tiefsten Bedürfnisse erfüllen. Das kann nur er. Er ist der perfekte Ehemann. Und wenn wir Perfektion von unserem Partner verlangen, dann macht man nur die Beziehung kaputt. Das ist eine Last, die niemand tragen kann. Niemand kann es aushalten, Gott zu spielen in deinem Leben, außer Gott selbst eben. Er ist groß genug, aber alles andere zerstören wir, machen wir Beziehungen kaputt, wenn wir das erwarten von einem Menschen. Du musst mich glücklich machen oder mein Leben heil machen oder mir meinen Selbstwert aufbauen und aufpäppeln. Und das wird nicht passieren, das wird nicht funktionieren. Und Menschen werden uns immer wieder enttäuschen. Niemand kann das, niemand wird perfekt sein, aber Gott ist es. Und das Unglaubliche ist, dass er uns erwählt hat. Uns Unfruchtbare. Römer 5 lesen wir, dass er uns geliebt hat und gerettet hat, als wir noch in unseren Sünden waren. Entfremdet, verstoßen, verwitwet. Er hat uns gerufen. Wir dürfen sein sein. Und das ist so ein wunderbares Bild in der Bibel, dieses Bild von Gott als unserem geistlichen Ehemann. Und da können wir vieles verstehen. Manchmal, wenn wir so diese Stellen lesen über Gericht und was für ein furchtbarer Kerl muss Gott sein, dass er richtet. Aber das ist nicht sein Herz, wenn wir verstehen, er ist ein Ehemann, ein betrogener Ehemann. In dem Fall, Gottes Volk ist ihm untreu geworden. Und ich meine, wenn dir das nichts ausmacht, wenn deine Freundin oder deine Frau mit irgendwem anderen abhängt oder mit irgendwem anderen ins Bett steigt, dann ist irgendwas faul mit dir. Oh ja. Also wir sehen Gott als Ehemann und der ringt. Und wir haben diese Bilder, ich meine, der Prophet Hosea hat es wirklich ausgelebt, dieses prophetische Bild. Gott hat ihm gesagt, hey, geh ins Buff und nimm dir eine Frau und heirate sie und zeuge Kinder mit ihr. Und dann war ihm diese Hure weiter untreu und ist anderen nachgelaufen. Musste wirklich so aus eigener Erfahrung und seinem eigenen Leben Gottes Herz erfahren. Und so ganz krasse Dinge. Er ging hin und er kaufte sie zurück und gesagt, du sollst mein sein. Und dann legt er ihr Dornen und Disteln in den Weg. Und ich meine, er ringt um seine untreue Ehefrau. Und das sehen wir bei Gott. Er ringt um die Menschen, die er geschaffen hat. Er ringt um sein Volk, das ihm untreu ist, um Israel, das ihm untreu ist. Und das ist natürlich das Bild hier in Hosea, dass der Prophet sein Herz spürt und prophezeit. Vers 7 heißt weiter, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit oder mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Ein Augenblick im Gericht, als Israel, als Gottes Volk in die Verbannung gehen musste, Gottes Züchtigung in Babylonien. Aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im aufwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Mit ewiger Gnade. Und es ist wieder so eine Stelle, wo es auf den ersten Blick um Israel geht und vielleicht ist es auch so gemeint, Kontext Israel, die nach Babel geht, in die Verbannung und Gott holt sie wieder zurück, bringt sie wieder zurück. Aber die letztendliche Anwendung, die weitere Anwendung ist für uns heute, für die Gemeinde Jesu, Judenchristen und Heidenchristen, dieses erweiterte Zelt. und hier ewige Gnade. Mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Wie die Tage Noahs gilt mir dies, als ich schwor, dass die Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten. So habe ich geschworen, dass ich dir nicht mehr zürnen, noch dich bedrohen werde. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Also hier, Gott wird nicht mehr richten. Und ich meine, wenn diese Stelle jetzt wirklich nur über Israel sprechen würde, dann, wir denken an 70 nach Christus, ja, wo Jesus selbst prophezeit hat über diese Generation, die ihn abgelehnt hat, den Messias abgelehnt hat. Hier kein Stein wird auf dem anderen bleiben und ich werde das Blut aller Propheten über dich kommen und ich werde dich richten. Also wenn Gott hier nur über das alttestamentliche Volk sprechen würde, alttestamentliche Israel, dann wäre es ein Widerspruch, dann wäre es hier keine ewige Gnade und dann wäre es einfach falsch, wenn Gott sagen würde, ich werde dir nimmer zürnen und ich werde dich nimmer bedrohen. Aber ich glaube, wenn wir es wirklich als Verheißung für den neuen Bund, für die Gemeinde Jesu sehen, dann macht es viel Sinn. Ich werde dich nicht mehr zürnen, noch dich bedrohen, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund wird nicht wanken. Das ist, was wir in Jesus haben. Gott wird uns nie mehr richten für unsere Sünde. Wir haben einen Friedensbund. In Christus sind wir versöhnt worden mit dem Vater. Er ist unser Friede, heißt im Neuen Testament. Und Gottes Gnade wird nicht von dir weichen, weil es nicht von dir abhängig ist, sondern von Jesus allein. Und das ist der Unterschied zwischen biblischem Christentum und allen anderen Religionen. Gnade, unverdiente Gunst. Wir müssen uns nicht zu Gott hinarbeiten, sondern wir leben aus Gnade. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus es verdient hat. Wir dürfen Gemeinschaft mit Gott haben. Wir dürfen mit Zuversicht vor seinen Thron der Gnade kommen. Wir dürfen erwarten, dass Gott uns segnet, einfach weil wir in Christus sind, weil wir ihm vertrauen. Und das bringt Frieden in unser Herz. Gottes Gnade ist eine wunderbare Sache. Du elende, sturmbewegte, ungetröstete, siehe, ich lege deine Steine in Hartmörtel und lege deine Grundmauern mit Saphiren. Also hier feste Mauern. Ich mache deine Zinnen aus Rubinen und deine Tore aus Karfunkel und deine ganze Einfassung aus Edelsteinen. Erinnert uns an Offenbarung, Ende der Offenbarung, wo wir das neue Jerusalem, die Braut Christi, wieder ein Bild für die Gemeinde Jesu, für die Erlösten. Da sehen wir die Edelsteine. Und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Jesus zitiert diesen Vers in Johannes 6, Vers 45. Dieses Streitgespräch von Jesus mit den Juden, wo er gesagt hat, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Und Jesus sagt im Vers 44, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, außer dem, der von Gott ist. Dieser hat den Vater gesehen. Also Jesus, ja, hat den Vater gesehen. Ja, offenbart uns den Vater. Aber es ist eine Verheißung hier für die Jünger Jesu, für die Nachfolger Jesu. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Also auch daher wissen wir, dass dieser Abschnitt über den neuen Bund spricht. Wir können auch an Johannes 14 denken. Johannes 14. Da spricht Jesus über den Heiligen Geist im Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz sei nicht bestürzt, auch nicht furchtsam. Das ist, wovon hier die Rede ist. Alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Friede, den wir mit Gott haben durch Jesus. Und natürlich, wir sind durch ihn gelehrt und sein Heiliger Geist führt uns in alle Wahrheit. Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet sein, nicht durch unsere eigene Gerechtigkeit, sondern durch die Gerechtigkeit, die Jesus uns gebracht hat. Sein perfektes, sündenloses Leben, das er uns anziehen lässt, sozusagen, im Austausch gegen unsere Sünden, die er ans Kreuz getragen hat. Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet sein. Sei fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht zu fürchten. Und von Schrecken, denn er wird sich dir nicht nähern. Siehe, wenn man auch angreift, so geschieht es nicht von mir aus. Wer dich angreift, wird um deinetwillen fallen. Siehe, ich selbst habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst, die Waffe hervorbringt als sein Werk. Und ich selbst habe den Verderber geschaffen, um zugrunde zu richten. Also Gott ist der Schöpfer von allen, auch von unseren Feinden. Sei das jetzt irdisch gesehen, vielleicht im Kontext vom Alten Testament, von Israel, die Babylonier, die Assyrer, die Gott benutzt hat, um sein Volk zu richten. Gott benutzt sie als seine Werkzeuge. Wir könnten natürlich auch an unsere geistlichen Feinde denken, an den geistlichen Kampf, Teufel und Dämonen. Gott hat sie geschaffen. Aber dann sagt er weiter im Vers 17, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Und wer ist der Ankläger, der Verkläger? Ist der Teufel, haben wir auch in der Offenbarung gesehen, dass er gefallen ist. Vom Himmel gefallen ist und er ist arbeitslos geworden. Weil Jesus unser Verteidiger ist und weil es keinen Grund zur Anklage mehr gibt gegen uns. Aber du wirst dich schuldig sprechen, also umgekehrt. Wir sind freigesprochen, aber Satan wird gerichtet werden und schuldig gesprochen werden und seine Freunde. Das ist eine wunderbare Verheißung. Ich kann an Epheser 6 denken, an die himmlische Waffenrüstung, an die geistliche Waffenrüstung. Natürlich hat Jesus gesagt, die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwinden. Und wir haben da diese Rüstung, den Schild des Glaubens, an dem die Pfeile abprallen des Feindes und den Helm des Heils und Schwert des Geistes, diese Dinge. als der Teufel hat keine Waffe gegen uns. Die erfolgreich sein kann, nicht wenn wir die Waffenrüstung tragen. Ich meine, Satan ist ein Lügner von Anfang an. Er tarnt sich als Engel des Lichts. Und das ist seine stärkste Waffe eigentlich, Lügen, die er so auf uns schießt. Das ist schon wieder versagt. Gott will nichts mit dir zu tun haben. Du kannst nicht zu ihm kommen. Du bist ein Loser, du bist ein Nichts. Gott will nichts mit dir zu tun haben. Verdammnis. Aber wenn wir den Schild des Glaubens hochhalten und Gottes Wort dagegen stellen, Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und einfach Gottes Wort, auch Helm des Heils, ne? Heil, das Jesus uns gebracht hat, wenn wir das entgegenhalten, dann sind diese Waffen wirkungslos, diese Lügen des Feindes, auch wo er uns manchmal einreden will, er hätte mehr Macht, als er hat über uns. Manche Christen haben sehr viel Angst vor dem Teufel und alles dreht sich nur um ihn. Und ja, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Manchmal hören wir ihn brüllen und Leute sind eingeschüchtert, aber wenn wir geistig klar sehen könnten, würden wir sehen, dass der Löwe an einer Kette hängt, die von Gott gehalten wird, und er kann uns nicht angreifen, er kann uns nicht auffressen sozusagen, er kann uns nur anbrüllen, er kann uns versuchen, aber zum Korintherbrief wissen wir, dass Gott mit jeder Versuchung auch einen Ausweg schaffen wird und dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Also Gott hat ihn an seiner Kette. Und wenn wir unsere Waffenrüstung tragen, dann kann keine Waffe, die er gegen uns geschmiedet hat, erfolgreich sein. Seine Lügen nicht, weil wir aufdecken können, okay, nein, das ist Gottes Wort, das ist falsch. Werden wir hoffentlich erkennen, wenn er versuchen wird, uns zu entzweien als Gemeinde Jesu. Seine Strategien sind uns nicht unbekannt. Uns verdammen will, all diese Dinge. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Also das sind Verheißungen für die Diener Gottes. Nicht unbedingt Namenschristen, aber für die Diener Gottes. Und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Das ist unsere Verheißung, das ist unser Erbe, von dem wir hier lesen. In Jesus Christus. Wir können siegreich sein in ihm. Dann Kapitel 55, Gottes Heilsangebot. Auf ihr Durstigen, alle kommt zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ich habe noch einen Vers, wo oh ja, hier unten, okay. Auf ihr Durstigen, alle kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Ach, das war toll. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Also ein Aufruf an die Durstigen. Erinnert uns natürlich ans Neue Testament, Johannes 7. Wo Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr dürstet. Und ja, ich habe lebendiges Wasser, Ströme lebendigen Wassers werden aus eurem Innern fließen und so weiter und so fort. Also kommt her, ihr Durstigen, zum Wasser. Der Frau am Jakobsbrunnen hat er gesagt, ich habe Wasser, von dem du nicht weißt. Wer dieses Wasser trinkt, das physische Wasser, der wird wieder dürsten, aber ich werde ihm Wasser geben. Du wirst nimmer mehr dürsten und es wird zu dir eine Quelle werden, die ins ewige Leben sprudelt, also lebendiges Wasser. Wahre Zufriedenheit, wahre Stillung für unseren geistigen Durst. Hier natürlich. Und es ist gerade, es ist umsonst. Kommt alle, die ihr kein Geld habt. Und vor Gott sind wir alle bankrott. Du kannst dir den Himmel nicht verdienen. Unmöglich. Du kannst dir Gemeinschaft mit Gott nicht verdienen. Unmöglich. Aus dir. Du kannst es nicht verdienen. Du kannst es nur schenken lassen. Deswegen sagt Jesus, glückselig sind die Armen im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wenn wir uns als geistig bankrott sehen, und das ist ein Punkt, an den Gott uns bringen muss. Ich weiß, in meinem Leben, Gott muss mich an diesen Punkt bringen. Ich war sehr selbstgerecht, habe gedacht, ich gehe in die Kirche und ich bin ein guter Mensch, ich habe niemanden umgebracht, so in diese Richtung. Gott wird mich schon irgendwie annehmen, diese Selbstgerechtigkeit. Und das ist was, was wir loslassen müssen und eintauschen müssen gegen Jesu Gerechtigkeit und unser Selbstvertrauen, Vertrauen auf eigene Werke und Taten und gute Werke und Meditation und Firmung und Taufe und Kirchgang und all diese Dinge, die wir so durchmachen, das rettet uns nicht. Jesus allein. Und es ist gratis. Jesus bietet es uns als Geschenk an. Das ist wunderbar. Also kommt ohne Geld, ohne Kaufpreis und kauft euch Wein und Milch. Das war toll. Wein, Freude und Milch. Das Land, wo Milch und Honig fließt. Das war Nahrung, Sättigung. Und er sagt, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Ihr arbeitet hart, ihr versucht euch was zu verdienen, aber es klappt nicht. Du kannst dir Frieden mit Gott nicht aus eigener Kraft verdienen, du kannst dir wahre Zufriedenheit nicht durch irgendwas verdienen, was du tust oder was du machst. Und letztendlich, wofür leben die Leute? Geben viel Geld aus für Dinge, die sowieso nicht sättigen. Materielles Zeug oder selbst geistliche Dinge. Hier Meditationskurs, sind richtig teuer die Dinge, ne? Diese fernöstlichen Esoterik-Dinge, da kannst du richtig viel Geld ablegen auf der Suche nach Frieden mit Gott, nach Frieden mit sich selbst, nach Zufriedenheit, nach innerer Ausgeglichenheit und so weiter und so fort, nach Freude. Und Gott sagt, warum tut ihr das? Ihr kauft euch hier was, was nicht sättigt. Ihr könnt sein Leben mit aller Religiosität dieser Welt füllen und mit allem materiellen Zeug, was die Welt anzubieten hat, und dein Herz wird trotzdem leer bleiben und wird nach mehr schreien. Weil wir geschaffen sind für den wahren Gott, für den lebendigen Gott. Beziehung mit ihm, er allein kann unser Herz füllen. Wir haben ein Loch im Herz, was nur er ausfüllen kann. Nichts anderes. König Salomo schreibt darüber im Buch Prediger. Sagt, ich habe mein Leben mit allen gefüllt, mit Reichtum, mit Wissen, mit Erkenntnis, mit Frauen, mit allem, was die Welt anzubieten hat. Und er sagt, alles ist Windhauch, alles ist, ist befriedigt, nicht Gott allein. Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fett. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Ein Aufruf zur Buße, zur Umkehr zu Gott. Tut Buße ist das erste Wort des Evangeliums. Du musst umkehren von deinem eigenen Weg zurück zu Gott. Umkehren zu ihm. Und Umkehr ist immer von etwas, aber auch zu etwas. Nämlich zu eh. Zu einer Person. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Also hier ist was Aktives. Hört zu. Kommt. Die Einladung ist da. Auf, ihr Durstigen, alle. Gehörst du zu allen? Spricht das dich auch an? Tür ist offen für alle Menschen. Gott will, dass alle gerettet werden, dass niemand verloren geht. Kommt zum Wasser. Zum lebendigen Wasser. Er, der unser Herz allein befriedigen kann. Aber hört doch auf mich, Vers 2. Wir müssen erstens hören. Manche Leute sind ständig auf der Suche, weil sie einfach nicht auf Gott hören. Suchen überall anders. Nee, hört zu. Und dann das Zweite ist das Gute. Wir müssen das Gute essen, was Gott uns anbietet. Ja, auch Gottes Wort ist unsere geistliche Nahrung. Wir müssen das aufnehmen. Johannes 6 spricht Jesus von sich selbst. Er sagt, mein Leib ist eine wahre Speise und mein Blut ist ein wahrer Trank. Und die Juden waren alle entsetzt. Wie grauslich. Und ich meine, das Unreinste, was man sich vorstellen kann im jüdischen Denken, Menschenfleisch zu essen und Menschenblut zu trinken. Haben nicht mal Tiere mit dem Blut gegessen. Jesus spricht ja natürlich bildlich. Krasses Bild, um sie aufzurütteln, die so blind waren in ihrer selbstgeschnitzten Religion und Selbstgerechtigkeit, die sie hatten. Jesus sagt, ihr müsst zu mir kommen und an mich glauben. Also essen und trinken heißt glauben. Das wird klar, wenn man Johannes 6 durchliest. Aber ihr müsst zu mir kommen, ihr müsst mich aufnehmen. Also neigt euer Ohr und kommt zu mir. Er ist die Quelle des Lebens. Hört und eure Seele wird leben. Nicht super kompliziert. Wer Jesus hat, hat das Leben. Hört, kommt zu mir und eure Seele wird leben. Und ich glaube, damit ist ewiges Leben gemeint, aber das beginnt schon hier. Lebensqualität eines Lebens in Beziehung mit Gott. Hört, kommt und eure Seele wird leben. Wird heil sein, wird zufrieden sein. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst. Und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen um den Herrn, des Herrn Willen deines Gottes und wegen des heiligen Israels. Denn er hat dich herrlich gemacht. Ich glaube, David hier als Bild für den Sohn Davids, für Jesus, für den Messias. Und du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst. Ich glaube, es ist die Nation, von der Petrus schreibt, wieder die Gemeinde. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Gottes Gemeinde, die Sammlung der Heiden in das Reich Gottes. Zusammen mit den Juden, mit den Judenchristen. In Epheser lesen wir, in Jesus ist diese Wand der Trennung zwischen Heiden und Juden niedergerissen worden und ein neues Haus, ein neuer Mensch ist entstanden. Ein neuer Leib, der Leib Christi. Weiter als nur die Nation Israel. Deswegen mach weit den Raum deines Zeltes und spann die Zeltdecken aus. Ihr werdet mehr Platz brauchen. Gottes Plan, Gottes Vision ist größer als nur eine Nation. Diese eine Nation, die du nicht kanntest, die dich nicht kannte, die Gemeinde. wegen des Heiligen Israels, denn er hat dich heilig gemacht. Sucht den Herrn, während er sie finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Also eine gewisse Dringlichkeit hier. Jetzt ist Gnadenzeit. Paulus schreibt uns, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Also jetzt, zwischen dem Augenblick jetzt und Sekunde deines Todes, ist Gnadenzeit. Das ist die Zeit, umzukehren. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihm an, während er nahe ist. Also nutzt die Gelegenheit. Manche Leute haben so diese Einstellung, naja, ich wäre irgendwann, ich lebe jetzt so mein Leben ohne Gott und dann irgendwann kurz vor Torschluss bekehre ich mich noch schnell und dann bin ich gerettet. Erstens, du weißt nicht, wann du sterben wirst und wer weiß, ob, wenn du es jetzt aufschiebst und dein Herz verhärtest, ob in Zukunft dein Herz überhaupt in der Verfassung ist und nicht zu hart ist. Aber jetzt, solange Gott da am Wirken ist, auch an dir, und du es spürst und er dich zieht, such den Herrn, während er sie finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Nutzt die Gelegenheit. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Also zwei Aspekte von Umkehr. Der Gottlose verlasse seinen Weg, also Weg, Wandel, beschreibt die Taten, also was wir tun. Aber natürlich ist es tiefer. Es fängt tiefer an und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Es fängt in den Gedanken an. Wir müssen auch umdenken. Römer 12. Erneuert euer Denken. Oder wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Jesu Christi. 95% des geistlichen Kampfes ist da oben in unseren Gedanken. Also umdenken, umkehren, anders leben. Kehre um zu dem Herrn, so wird er sich erbarmen. Aber diese Gelegenheit wahrzunehmen, ich denke, das gilt auch allgemein für unser Leben. Gott gibt uns Zeiten, wo er uns nahe ist, unter Anführungszeichen, ich meine, er ist immer da, er ist allgegenwärtig. Wir dürfen wissen, selbst wenn wir ihn nicht spüren oder nicht sehen, wenn wir durch eine Wüste gehen, dass er da ist und dass er treu ist und dass er barmherzig ist. Aber es gibt auch so diese Gnadenzeiten, wo wir es spüren und wo Gott gesprochen hat zu uns und wir wissen das. Und dann ist es wichtig, es zu nutzen und dem zu folgen, was Gott zu deinem Herzen spricht, wieder diese Schritte im Glauben zu gehen. Oder Gelegenheiten zu nutzen, sein Wort weiterzugeben, sein Evangelium weiterzugeben. Kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Wir haben so einen guten Gott. Und dann haben wir diesen bekannten Vers hier, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also Gott hat höhere Gedanken. Und ich glaube, im Kontext spricht er zu Israel. Und gerade wenn wir an die Juden zur Zeit Jesu denken, die haben sehr eng gedacht. Sie haben gedacht, okay, wir sind Gottes Volk und die Heiden sind dazu da, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Feuermaterial. Und Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege. und meine Gedanken als eure Gedanken. Und im Vers davor hat er über Barmherzigkeit gesprochen. Und dass ein Volk sammeln wird, was viel weiter ist als nur die Juden. Er ist reich an Vergebung. Und das hat mich angesprochen, das finde ich interessant. Ich meine, es ist offensichtlich, dass Gott höher ist als wir. Wir sind begrenzte irdische Menschen. Er ist der allmächtige, ewige Gott, der alles weiß und alles versteht. Also ist ganz logisch, dass seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Ich meine, wenn wir Gott immer völlig verstehen könnten, dann hätten wir ihn selber geschnitzt. Und manchmal sagt Gott uns Dinge, die uns erstmal nicht gefallen zumindest. Oder vielleicht für uns, unser kleines irdisches Kleinhirn, nicht Sinn macht. Oder dass wir hinterfragen, meist hat es ja einen sündigen Hintergrund, ne, dass wir nicht loslassen wollen. Aber Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Und das ist okay, das ist gut so. Und seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Aber ich finde es interessant im Kontext, dass es um Barmherzigkeit geht. Dass es um Gnade geht. Ich glaube, letztendlich sagt Gott hier, ich bin gnädiger als ihr. Ich bin barmherziger als ihr. Und ja, ihr hättet die Heiden ins Feuer geworfen als Brennmaterial, aber ich will sie retten. Meine Wege sind höher als eure Wege. Ich bin barmherzig. Und ich denke, das ist auch anwendbar für unser Leben.
Oh ja.
Und das ist wunderbar, dass wir so einen Gott haben. Mich daran erinnert, dass er barmherziger ist als ich. Als mein Denken und dass seine Gnade größer ist als die Gnade, die ich gewähren würde. Und ich meine, wenn Menschen uns Unrecht antun, sind wir auch sehr schnell zu sagen, okay, ich bin fertig mit dir, das ist es. Mhm. Und wir beten, Herr, schlage ihn und richte ihn und so weiter und so fort. Und der Herr sagt, warte mal.
Auszeit.
Meine Barmherzigkeit ist größer als deine Barmherzigkeit. Es ist gut, dass ich nicht Gott bin. Ich werde vielleicht ein oder zwei Chancen geben. Aber Gott sagt, er ist barmherzig, er ist langsam zum Zorn und reich an Gnade. Er gibt Gnade in tausenden Generationen und er ist barmherzig. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Also im Umgang mit anderen Menschen uns daran erinnern, okay, Gott ist gnädig. Und er ist wahrscheinlich barmherziger als wir. In der Situation gerade, mit der ich umgehe. Und wo ich gerade dabei bin, unbarmherzig zu werden und Gnade zu vergessen. Aber ich glaube auch für uns selbst, wenn wir so diese verdammenden Gedanken haben. Und manchmal dieses Gefühl, ich habe versagt, ich bin unfruchtbar. Gott will nichts mehr mit mir zu tun haben. Und der Teufel sagt, ja, ja, genau, genau. Vielleicht sagen das andere Geschwister sogar noch, die so die Gabe der Entmutigung haben, die soll es ja auch geben. Und der Herr sagt, nein, ich bin barmherziger als die Menschen, die anderen Menschen mit dir sind. Und ich bin barmherziger als du mit dir selbst bist. Und ich habe Gnade. Es ist wunderbar, dass seine Gedanken, die er über uns denkt, gute Gedanken sind. Eine Zukunft und eine Hoffnung. Und seine Wege sind höher als unsere Wege. Höher, besser in jeder Hinsicht. Wenn wir nur sein Wort folgen und sein Wort hören, dann laufen wir auf jeden Fall besser, als wenn wir in unserer eigenen Weisheit leben und so unser eigenes Ding drehen. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie befruchtet und sprießen lässt, sodass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Die Wirksamkeit von Gottes Wort. Gott lässt es regnen, Gott lässt es schneien, aber nicht nur so aus Jux und Tollerei, sondern es hat einen Zweck. Und der Regen kehrt, billig gesprochen, nicht zu ihm zurück, bevor er nicht die Erde bewässert hat. Wasserkreislauf, es regnet und dann verdampft es irgendwann wieder und es kehrt zurück in den Himmel sozusagen, aber nicht bevor es was bewirkt hat. Nämlich Fruchtbarkeit gewirkt hat, die Erde gedrängt hat, sie befruchtet hat, es sprießt, es bringt Frucht, sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essen. Und Gott sagt, so ist mein Wort. Gott sagt uns nichts einfach so, weil er halt mal was sagen wollte. Oder um uns zu informieren. Nee, er will was bewirken und Gottes Wort wird etwas bewirken. So wird mein Wort sein, aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort ist machtvoll. Besonders das Wort des Evangeliums. Paulus sagt in Römerbrief, das Evangelium ist eine Kraft. Und so jedes Mal, selbst wenn wir uns nicht danach fühlen und wir auch nicht immer oder oft nicht gleich das Ergebnis sehen, jedes Mal, wenn wir das Wort des Evangeliums weitergeben an Menschen, dann bewirkt es was. Es hat eine Kraft. Es wird nicht leer zurückkehren. Jedes Mal, wenn wir ein Wort aus Gottes Wort weitergeben, können wir sicher sein, es wird nicht leer zurückkehren. Und das ist unsere Hoffnung auch als Gemeinde. Darauf bauen wir unsere Gemeinde auf. Und ich denke mir das oft, oder öfter mal sonntagmorgens, wenn ich meine Predigt vorbereitet habe und auch immer wieder mal das Gefühl habe, das ist eigentlich gar nichts, was ich hier vorbereitet habe. Aber dann ist mir das ein Vers, der mir sehr wichtig ist. Weil wenn ich nur sein Wort vorlese, kann ich sicher sein, dass Gott was vollbringen wird und dass es nicht leer zurückkommt. Und darauf vertrauen wir, auf die Kraft von Gottes Wort, die Herzen zu verändern, Menschen zu verändern. Es ist ein scharfes, ein zweischneidiges Schwert, das trennt zwischen dem, was seelisch ist und dem, was geistlich ist. Und es schneidet in unser Herz und operiert an unserem Herzen. Und das gilt natürlich auch, wenn wir Bibel lesen. Manchmal ist es spannend, was wir da essen aus Gottes Wort sozusagen. Torte oder fettes Steak, Schnitzel. Manchmal ist es ja eher trocken. Knäckebrot.
Zwieback.
Zwieback. Das ist diese Zucchini-Zeit, wenn die Zucchinis reif werden, und dann gibt es Zucchini-Salat und Zucchini-Gemüse und Zucchini-Suppe und Zucchini-Gulasch und ja, so ist es. Ja. Mal was Neues auch. Ja. Und es schmeckt vielleicht nicht mehr so, da ist so ein bisschen eingefahren, wir haben uns so dran gewöhnt. So kannst du es auch mit Gottes Wort gehen. Ich meine, unsere Beziehung mit Gott ist ja dynamisch und auch unser geistiges Leben ist dynamisch und wir haben Zeiten, wo ja, wir sehr frisch sind und wo wir sehr begeistert sind und wo wir Gottes Wort lesen und es springt uns an und wow! Und dann gibt es Zeiten, wir durch Levitikus lesen oder Geschlechtsregister lesen. Gibt es einfach Zeiten, die uns nicht so ansprechen. Und mir geht es zumindest so, wo stille Zeit manchmal auch so ein bisschen, okay, ich mache meine Bibel, lese und ja, so die Pflicht oder ich bringe es halt hinter mich. Aber selbst in den Zeiten, wenn wir uns nicht danach fühlen oder wenn wir es gefühlsmäßig nicht so parat haben und wir das Gefühl haben, boah, ich verstehe das gar nicht, was ich hier lese. Und wir können trotzdem vertrauen, dass es nicht leer zurückkehrt. Denn wenn du zurückdenkst, auch der Zwieback und das Knäckebrot und die ganzen Zucchini-Sachen haben dich ernährt und haben dich gestärkt. Und selbst wenn du dir es nicht merken kannst, ich habe keine Ahnung mehr, was ich Dienstag vor einer Woche gegessen habe. Oft merken wir uns auch nicht, was wir gelesen haben. Aber es hat mich trotzdem genährt. Und Gottes Wort nährt uns und prägt uns und ändert uns. Und das ist wunderbar. Deswegen dranbleiben an Gottes Wort. Selbst wenn es vielleicht mal nicht so begeisternd ist oder ein bisschen trocken ist. Aber es wird nicht leer zurückkommen. Es wird was bewirken, wozu es Gott gesandt hat. Das ist ja, hat einen Zweck, das ist ja zielgerichtet. Gott verschwendet nichts. Und deswegen können wir mit Zuversicht Gottes Wort lesen und aufnehmen und weitergeben und wissen, dass da Gott am Wirken ist. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Gottes Leitung, er leitet uns in Frieden. Ich denke an Kolosser 3. Der Friede sei der Schiedsrichter in eurem Herzen, steht da. Ich weiß nicht, ob das hier so gemeint ist oder ob uns einfach in Frieden hineinführt, aber Friede Gottes, wir sind berufen, in Frieden zu leben. Und wenn wir so diesen Unfrieden im Herzen haben, ist das meistens ein Zeichen, dass wir in der falsche Richtung laufen. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Sehr krasses Bild von der Natur, die jubelt, Schöpfung, die mit uns jubelt, oder vielleicht ist es auch bildlich für Menschen. Haben wir öfter in der Bibel, dass Menschen mit Bäumen verglichen werden. Jesus sogar im Gleichnis, ne, sagt, guter Baum bringt gute Frucht, ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Statt der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufschießen und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Also das, was dornig ist, trocken ist, nicht so genießbar ist, Gott verwandelt es und bringt Gutes hervor, Wacholderbäume und Myrten. Das wird dem Herrn zum Ruhm, zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird. Sein Werk an uns, an seinem Volk. Und ein wunderbarer Gott. Ne? Bitte mal.
Keine Worte.
Guter Vater, danke, dass du so bist, wie du bist. Und Herr, ich danke dir, dass wir dein Wort lesen durften heute Abend. Und ich danke dir, Herr, dass es nicht umsonst war. Und ich danke dir, dass es wirken wird in unserem Herzen. Und dass es uns genährt hat und gestärkt hat. Und dass unser Denken erneuert hat. Danke, Vater, für dein gutes Wort. Und danke, dass du so bist, wie du bist. Dass deine Wege höher sind als unsere Wege. Und zwar vor allem höher im Sinn von Barmherzigkeit und Gnade. Du bist ein wunderbarer Gott. Und ich danke dir, dass wir deine Braut sein dürfen, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir dir gehören dürfen. Wirke weiter in uns, Herr. Uns da bei dir. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Okay.